Amen.
Ja, der Titel meiner heutigen Predigt ist Schakalaka Tata Shabalaba. Das ist groß. Ich weiß nicht, das ist ein komischer Titel, aber ich musste den einfach so wählen. Es gibt aber auch Synonyme. Ein Synonym ist zum Beispiel das Krankheitsbild der Zungenrede. Ja, das Syndrom der Zungenrede. Und noch einen konnte ich mir nicht verkneifen, die Lehre der Zungendrehung. Ja, dazu komme ich noch, da gibt es eine eigene Lehre, dazu wusste ich auch nicht damals. Aber ich bin damit konfrontiert worden. Aber zunächst einmal möchte ich auf den Text der Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 12 eingehen. Hier sehen wir die Geschichte zu Pfingsten, wo der Heilige Geist seine Gaben ausgeschüttet hat. Es sind Feuergezungen auf die Menschen gekommen. Sie haben dann geweissagt, viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Andere haben gespottet, sie haben gesagt, oh, sie sind betrunken und so weiter und so fort. Haben wir gerade gelesen. Und dieses Kapitel möchte ich im Bilde vom 1. Korinther 14 auslegen. Schauen wir gemeinsam 1. Korinther 14 auf. 1. Korinther Kapitel 14. Und ich möchte dich kurz vorbereiten auf die Begrifflichkeiten. Weil manchmal kommen in diesem Kapitel sehr interessante Begrifflichkeiten vor. Wenn man das noch nicht weiß, wenn man das Kapitel liest, dann ist man vielleicht verwirrt. Begrifflichkeiten sind zum Beispiel im Geist reden oder im Geist beten. Was bedeutet das? Das bedeutet in diesem Kapitel in einer anderen Sprache beten oder reden. Eine andere Begrifflichkeit, die vorkommt, ist im Verstand reden, im Verstand beten oder weissagen. Das bedeutet nichts anderes, als dass man in der normalen Sprache redet oder betet oder weissagt. Und mit diesem Wissen gehen wir Vers für Vers durch. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und da kommen wir schon zu dem ersten Vers, wo dann die pfingstcharismatische Bewegung daherkommt und sagt, schau her, da steht im Geist, das sind Geheimnisse, niemand versteht es, das sind irgendwelche mystischen Worte, die uns irgendwelche Engel dann geben und dann reden wir sie einfach und dann werden wir erbaut. Okay, und dann stellt man sich die Frage, okay, wie wirst du dann erbaut? Das ist die erste Frage, die ich stellen würde. Das heißt, du kriegst vom Heiligen Geist diese Worte, die du gar nicht selber verstehst und du redest sie dann direkt zurück zu Gott und du verstehst sie nicht und du wirst dann erbaut. Wie wirst du erbaut? Das musst du mir mal erklären. Weißt du, die Antwort ist, du wirst nicht erbaut, du glaubst es nur, dass du erbaut wirst. Okay. Was heißt jetzt Geheimnis? Was heißt Geheimnis in diesem Vers? Naja, wieso versteht es niemand? Weil es eine andere Sprache ist, wie gesagt. Okay? Wenn jemand in einer Sprache redet, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Arabisch auf einmal anfange zu reden, ja, mit euch, dann würdet ihr euch denken, ich bin von Sinnen. Ja, was redet ihr da her? Ist der jetzt verrückt geworden oder so? Ja, ich meine, so ist das zu verstehen. Das sind Geheimnisse für euch, weil ich rede in einer anderen Sprache. Das heißt, du verstehst das nicht, weil es eine andere Sprache ist. Es ist ein Geheimnis für dich. Okay, das ist die Erklärung. Und es geht hier um die Kirche. Also der Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth und ermahnt sie und sagt, hey, Moment einmal, wenn ihr in Sprachen daherredet, dann wird euch niemand verstehen, das sind Geheimnisse im Geist. Du selber verstehst sie vielleicht, aber der andere versteht sie nicht und wird nicht dadurch erbaut. Das sehen wir dann auch in den restlichen Versen. Gehen wir weiter. Vers 3. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wenn eine Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Stell dir vor, du würdest dich treffen mit einem Freund auf ein Café. Okay? Und ihr geht spazieren und habt eine super tolle Zeit, redet über Gott, über die Bibel, tauscht euch aus. Und auf einmal kommt ein Dritter, ja, der spricht eine andere Sprache und dein Freund spricht diese Sprache auch zufälligerweise. Okay? Und dann sieht er ihn und dann redet er mit dem anderen in seiner Sprache. Und du stehst dann daneben und denkst dir, ich verstehe nichts. Ja, wir haben uns doch getroffen, wir werden Zeit miteinander verbringen und du redest die ganze Zeit in einer anderen Sprache und ich verstehe nicht, ich kann nicht davon profitieren. Ja, das wäre doch schon ein bisschen ärgerlich, oder? Ist mir auch schon mal passiert, wo auf einmal ein Freund von mir auf einmal angefangen hat, mit einem anderen in einer anderen Sprache zu sagen, wieso stehe ich noch da? Ich werde 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten und machen wir dann weiter mit unserem Meeting, mit unserem Treffen und das ist schon ziemlich ärgerlich und genauso kannst du dir das auch vorstellen, wenn jemand in die Kirche kommt und er hört irgendwelche Sprachen, nur nicht seine, dann wird er sich denken, was mache ich eigentlich? Okay, was tue ich? Ich verstehe eh nichts. Ja, dann gehe ich lieber gleich aus. Was bringt mir das? Okay, so kann man sich das vorstellen. Also, du wirst nicht erbaut, du wirst nicht ermahnt, du wirst nicht wachsen können, du wirst nicht getröstet durch Gottes Wort, weil du so und so nichts verstehst. Vers 5. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Hast du dich schon mal gefragt, wieso der, der in Sprachen redet, beziehungsweise der, der weissagt, größer ist, als der, der in Sprachen redet? Wieso ist der größte? Ich meine, das sind beide Menschen. Gott hat sie gleichwertig geschaffen, hat ihnen Gaben gegeben. Wieso ist der, der in Sprachen redet, nicht so groß wie der, der weissagt? In der Kirche reden wir jetzt, in diesem Kontext. Naja, weil, was sagt der Herr Jesus? Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wie ist den Menschen gedient, wenn ich jetzt auf einmal Shadadadabadampa sage? Ja, und niemand versteht's. Dadurch ist niemand gedient. Ich kann niemandem dienen dadurch. Deswegen ist der, der weissagt, größer, als der in Sprachen redet, in der Kirche, in der Gemeinde. Das heißt nicht, dass du deine Sprachen nicht verwenden kannst für draußen, fürs Evangelisieren, fürs Seelengewinnen oder für deine Familie vielleicht. Natürlich sollst du es verwenden. Aber in der Kirche sollte eine Sprache gesprochen werden, die alle verstehen. Und es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Türke hier hereinkommt, dass wir jetzt auf einmal seine Sprache lernen müssen, damit wir die Gottesdienste feiern können. Nein, er muss natürlich Deutsch lernen und den deutschen Gottesdienst verstehen, weil wir leben in einem deutschen Land. Wir sollten auch Deutsch sprechen und weissagen und predigen und beten. Vers 6. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Stell dir vor, ich komme eines Tages nach Hause, ja, und fange mit meiner Frau an, in meine Sprache zu reden. Okay. Die sie nicht versteht. Was würde die denken? Die würde denken, ich bin von Sinnen, ich bin ein Verrückter. Meine Kinder werden wahrscheinlich aufstehen und sagen, hey, das ist Nebukadnezar, der wie die Tiere redet, nicht? Das haben wir endlich gesehen. Und der versteht nichts mehr, da redet irgendwas daher, verrückte Wahn. Und genau so ist es auch, du nützt niemanden in der Kirche. Das ist das, was ihr sagt, wie würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede, das heißt auch Offenbarung oder doch Kenntnis. Okay? Du kannst nicht in einer anderen Sprache reden zu den Geschwistern und davon ausgehen, dass du ihnen etwas nutzt. Okay, das bringt nichts. Und doch ist es aber das, was in der Pfingstkirche und der charismatischen Kirche ab und zu gemacht wird. Ich komme noch zu ein paar Beispielen. Das erste Beispiel, da war ich noch nicht gerettet, das war vor circa, ich weiß nicht, ob das waren 11 Jahre war das her, und ich habe mir so eine Liste ausgedruckt mit allen Kirchen in Österreich, ich wollte alle einfach nach der Reihe nach durchgehen und ich wollte wissen, was die Wahrheit ist. Und irgendwann einmal kam diese Kirche dran. Diese Pfingstkirche war das, glaube ich, war keine charismatische. Es gibt ja diesen kleinen Unterschied. Die einen sind extremer als die anderen, aber am Ende steckt dasselbe dahinter. Bin dann dort hingegangen und dachte mir, jetzt werde ich die Wahrheit hören. Jetzt will ich wissen, was ich tun muss. Wie schaut es aus mit der Kirche, wie schaut es aus mit der Bibel? Ja, hat die Bibel noch nicht einmal durchgelesen. Und ich bin dann reingegangen. Okay? Und habe mich dort hingesetzt, war alles normal. Begrüßung und alles mögliche, haben Lieder gesungen. Und auf einmal, stehen die Leute auf, okay, und fangen an zu hüpfen. Sagen, oh, schau, sah, holy fire! Und Dämonen auszutreiben und was weiß ich was. Und ich schaue so nach rechts, was ist das? Ja, was genau tun die da? Ich habe nicht verstanden. Ich bin sofort rausgegangen, ich wollte dann nach Hause fahren. Und da kam eine Frau dann raus und die hat mich dann gefragt, was ist los? Wieso gehst du raus? Dann habe ich ihr gesagt, hast du nicht gesehen, was die machen? Ist das normal? Verstehst du das? Dann hat sie gesagt, verstehst du auch. Okay, bin ich zumindest nicht der Einzige, habe ich dann wieder sicher gefühlt, habe ich dann eingeladen zum Bibelkreis, haben uns dann mit dem Pastor ausgemacht, hat uns das erklärt, wie das funktioniert. Okay. Haben uns dann mit dem Pastor getroffen und in seiner dunklen Kammer, nicht, wenn du reingehst in seine Kirche, links ist dann diese Tür, die zugesperrt ist, du gehst rein und links haben wir dann gesehen diese ganzen Bücher von Benny Hinn, die schwarzbäurigen Bücher, nicht? Einen ganzen Kasten mit Büchern, voll. Und ich habe dann so geschaut und gesagt, okay, den kenne ich irgendwo aus dem Internet, aus YouTube, nicht? Der schlägt immer diese Geister aus, hier, nicht? Und mit den Pullover und so weiter und beschießt irgendwelche Leute und schmeißt Leute auf den Boden. Und das war kein gutes Zeichen, aber wir haben uns das trotzdem gegeben. Wir haben uns hingesetzt auf seine Couch und er hat uns das dann erklärt. Okay? Er hat dann erklärt, ja, die Sprachenrede, nicht die Zungenrede, ist sozusagen eine Gabe von Gott und die erbaut uns und ich habe sie auch nicht gehabt, hat er gesagt. Okay, wie hast du sie bekommen? Und er hat dann erklärt, er war eines Tages im Auto, nicht? Er hat das Auto gefahren, nicht? und hat überlegt und sagt, Gott, wieso gibst du mir nicht diese Zungen? Hat es gefahren, gebetet im Herzen und auf einmal, hat er gesagt, hat sich seine Zunge gedreht. Okay, und ich schaue die Schwester an und sage, hast du das gehört? Seine Zunge hat sich gedreht. Dann hat er weiter erzählt und dann ist es nochmal gedreht und so hat er die Sprachengabe bekommen. Und da dachte ich mir, das ist doch nicht normal. So, der ist irgendwo angerannt. Der hat Probleme, glaube ich. Ja? Ist das normal, dass sich die Zunge auf einmal anfangen zu drehen? Das kann doch nicht normal sein. Und ja, wir sind dann wieder gegangen und das war für mich die erste Konfrontation mit diesen verrückten Lehren der charismatischen Kirche, dass du auf einmal irgendwelche Laute von dir gibst, die dann dich erbauen sollen. Ja, aber niemand kann mir erklären, wie dich das erbaut. Ich habe es noch nicht verstanden. Und hey, die Zunge dreht sich automatisch. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dein Gehirn hat sich gedreht. Das ist deine Zunge. Das ist nicht normal, was da passiert. Ja? Das ist dämonisch. Passt aber vollkommen zusammen mit diesen ganzen Büchern, die er dort hatte. Also Finger weg von diesen Kirchen. Finger weg von diesen charismatischen Kirchen. Weil dort wirst du keine klare Lehre haben. Du wirst dort ein Evangelium der Werke finden. Punkt Nummer eins. Und zweitens wird man dir dort sagen, hey, lass uns dir die Hände ablegen. Du musst ein bisschen Schabalaba machen, damit du auch den Heiligen Geist kriegst. Und wortwörtlich, da war ein Bruder, der Seelengewinner, evangelisiert war, auf der Straße. Und der wollte dort einen Raum mieten für seine Gottesdienste. Nicht? Und er hat mir erzählt, dieser Pastor hat ihm gesagt, ja, aber du musst in Sprachen reden. Sonst können wir das nicht vermieten. Und er hat ihm dann eine Stunde die Hand aufgelegt und hat versucht mit Schabalaba machen, ja, dass er den Heiligen Geist, seinen falschen Geist bekommt. Es hat nicht funktioniert. Okay, ein Zeichen dafür, dass derjenige auch gerettet war, dass nichts passiert ist, okay? Aber er hat den Raum dann nicht bekommen. Ich meine, das sind verrückte Gestalten. Ja, wir sollten uns von solchen Leuten fernhalten oder zumindest ihnen das Evangelium predigen. Vielleicht gibt es noch Hoffnung, aber die Extremisten unter ihnen, ich weiß nicht, ob die noch Hoffnung haben. Gehen wir weiter zum Thema. Vers 7. Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Vers 8. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Und ich möchte das einfach mal kurz vorführen, damit wir sehen, was dieser Vers eigentlich bedeutet. Ich hole mal kurz die Gitarre. Wir haben jetzt noch vorher drei Lieder gesungen, oder vier. Und stellt euch vor, ich sage jetzt, wir singen jetzt das Lied Stern, auf den ich schaue, okay? Und ich spiele jetzt einfach irgendwelche Töne, nicht? Okay, ich glaube, niemand würde wissen, wo er einsteigt. Das macht keinen Sinn. Hier steht, wenn sie nicht bestimmte Töne geben, passt das nicht zusammen. Schau, in der Musiktheorie ist es so, dass man bestimmte Töne spielen muss, damit es Sinn macht, damit es gut klingt. Es gibt die Dur-Tonleiter, es gibt die Moll-Tonleiter, es gibt noch viele andere auch. Und wenn man die nicht so spielt, wie es vorgesehen ist, dann funktioniert es nicht. Dann klingt das nach irgendwas. Niemand weiß, was er singen soll. Die Töne werden nicht getroffen. Das ist damit gemeint, dass dasselbe, wenn jemand herkommt und auf einmal in Sprachen redet, niemand weiß wohin, aber was jetzt, was will er uns sagen, okay? Das bringt nichts. Und deswegen vergleicht er das auch mit diesen Flöten, mit der Harfe, mit den unbestimmten Tönen und genauso auch beim Krieg. Nicht? Beim Krieg ist es so, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt. Stell dir vor, der General sagt, bei diesem Ton lauft hier frontal aus und kämpfen ohne Ende. Und bei diesem Ton Waffen. Und dann klingt die Posaune aber nicht klar. Und sie wissen nicht, die einen denken sich, okay, wir müssen wahrscheinlich kämpfen. Die anderen sagen, nein, wir müssen warten. Wir wissen nicht genau, es entsteht ein Chaos. Es funktioniert nicht mehr. Okay? Und genauso wie eine Sprache redet, es ist ein Chaos. Diese Kirchen sind ein Chaos. Du weißt nicht, was dort vorgeht. Vers 9. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Und das ist ein sehr interessanter Vers, das heißt, er sagt insofern, wenn ich jetzt in der Kirche drin sitze, ja, und der Typ fängt dann an, in Sprachen zu reden, das ist fremd für mich. Ich verstehe das nicht. Und eines Tages werden wir mal sehen gewinnen, Und da war so eine junge Dame. Okay, und das, ich glaube, dieses Beispiel illustriert es einfach am besten. Und diese junge Dame ist dann gekommen und gesagt, hey, Andi, der Typ redet Arabisch. Du kannst Arabisch, oder? Sag ich, ja. Und dann sagt sie so, na komm, erklär das Evangelium. Und das ist eine Dame gewesen, die hat geglaubt, sie hat die Sprache wieder. Okay, und ich wollte einfach zeigen, dass es nicht hat. Und ich habe dann gesagt, okay, pass auf, du sprichst doch in Zungen, oder? Sagt sie, ja, ich spreche in Zungen. So, wieso verwendest du es dann nicht und sprichst einfach mit ihm Arabisch? Und dann hat sie gesagt, ja, stimmt. Stimmt eigentlich. Und dann habe ich von hinten dann zugeschaut, nicht? Und sie geht dann hin, ja, und hat dann mit ihm versucht, auf Arabisch zu reden. Und das war ein schlechter Tipp von mir, weil was nachher passiert ist, das war nicht gut. Also das war so ein Verrückter, ja, am Platz der Stern, das sind sehr viel Verrückter, ihr kennt das wahrscheinlich nicht, aber sozusagen der Stern der Verrückten. Und sie redet dann mit ihm und der Typ, der wird auf einmal aggressiv. Okay, also richtig aggressiv. Er fängt an zu schreien und was weiß ich was. Und dann mussten die anderen dazwischen gehen, Gott sei Dank, ich war leider zu weit weg. Und das passiert, wenn du dich auf solche verdammten Lehren einlässt. Sie glaubt, diese junge Dame hat geglaubt, dass sie irgendwie Arabisch auf einmal kann. Hat wahrscheinlich irgendwelche Töne von sich gegeben. Aber ganz ehrlich, du siehst, was passiert, wenn du dich damit einlässt. Lass die Finger von dieser falschen charismatischen Kirche. Und weißt du, ich baue eine pfingstcharismatische Gemeinde und der Pastor hat mich eingeladen auf einen Kaffee. Und das muss ich einfach erzählen, ich muss es einfach dazu sagen. Und der Typ, der hat mir erklärt, ja, Trinität und was weiß ich, und dann kam es zum Thema Zungenrede. Und dann sage ich ihm, du, ich war schon mal in einer, das ist ein Blödsinn, ich glaube das nicht. Und der hat mir gesagt, na, zeig mal deine Bibel her. Damals hatte ich die Brockhaus 2006 Elberfelder. Er hat gesagt, schlag Jesaja 28,10 auf. Und ich dachte mir, okay, Bibel schlage ich gerne auf. Ne? Und ich habe das dann rausgesucht. Leider habe ich sie zu Hause vergessen und habe es vorgeführt. Also, Jesaja 28,10 hat er mir gesagt, soll ich ihn mal vorlesen. Und dann habe ich geschaut in meiner Bibel, habe gelesen, da sagt er, Zabla Zaf, Kavla Kaf, Kavla Kaf, hier ein wenig, da ein wenig, und dann in Vers 13 wieder, das Wort des Herrn für sie wird sein, Zabla Zaf, Kavla Kaf, Kavla Kaf. Ich habe einen Schock bekommen. Und ich dachte mir, was ist das? Ist es doch wahr? Die Sprachenrede doch wahr, nicht? Und ich war ganz verwirrt an diesem Tag, bin nach Hause gegangen und habe dann nochmal nachgeschaut, das steht wirklich da, habe ein bisschen recherchiert und weißt du, was die gemacht haben? Die haben die hebräischen Wörter genommen und 1:1 in die deutsche Bibel geschrieben, damit sie ihre charismatische Lehre rechtfertigen. Und als ich da drauf gekommen bin, da ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich habe diese Bibel weggelegt, habe eine andere gekauft, weil ich meine, da schaut fast dann auch aus, als wäre das ein Schabernack und Schabernack irgendwas. Ja, und die Leute lesen das dann, werden verwirrt, dadurch glauben, es ist dann wirklich wahr. Und schau, wenn man mit Gottes Wort spielt, und ich sage nicht, dass diese Wörter nicht im Hebräischen stehen, sie stehen so, aber sie haben auch eine Bedeutung. Und da sieht man, was passiert, wenn man eine Fremdsprache direkt übernimmt und den Leuten mitgibt, dann kommen sie auf verrückte Ideen. Genauso auch in der Kirche. Wenn ich jetzt auf einmal anfange, Zabla Zaf zu reden, Satzung auf Satzung, dann wollt ihr wissen, was Satzung ist auf Hebräisch. Das macht keinen Sinn für euch. Und dann kommt ihr auf verrückte Ideen und sagt, ja, der redet in Sprachen. Der hat diese Gabe bekommen, der kann Zabla Zaf sagen, nicht? Und da kommt man auf verrückte Ideen. Und, aber wenn man mit der Bibel spielt und nicht mehr übersetzt, also das wird die meiste Verwirrung stiften. So eine Bibel ist Müll wert, abgesehen davon, dass so viele Verse fehlen, kannst du gleich kübeln, in den Mistkübel schmeißen. Kauf dir eine gute Bibel, kauf der Schlachter 2000, Luther 1912, da sind zumindest alle Verse drinnen. Und lass dich nicht verwirren, weil der Feind, der wird nichts unversucht lassen, um dich in diese falsche Kirche hineinzubringen. Gehen wir weiter, Vers 12. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wenn eine Sprache redet, der bete, dass er es auch ausleben kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Und jetzt kommen die extremistischen Pfingstcharismatisant. Jetzt haben wir dich. Ohne Frucht. Verstand ist ohne Frucht. Wie willst du das erklären, Bruder Andi? Was bedeutet, er macht irgendwelche ekstasischen Dinge und versteht selber nicht, was er tut. Er tanzt da rum, er lädt sich am Boden, nicht? Da gibt es eine chinesische oder koreanische Sekte, die machen das auch, die machen dann so ganz langsame Tänze und dann wieder so und dann liegt er auf einmal am Boden, nicht? Das ist alles auf YouTube, ich habe es auch nicht geglaubt. Das sind verrückte, verrückte Dinge. Und, weißt du, dann sagen sie, da steht es doch, er ist ohne Frucht. Der versteht nicht einmal, was er da sagt. Er kommt nicht weiter, er macht einfach irgendwas, was ihm der Heilige Geist eingibt. Aber das Problem dabei ist, diese Leute verstehen nicht, was Frucht bedeutet. Schau, wenn ich sage, ich bin fruchtbar, bedeutet das, dass ich mich reproduziere, multipliziere sozusagen, oder? Seid fruchtbar und mehrt euch, sagt die Bibel. Das bedeutet, habt Kinder, die so ausschauen wie ihr, die so sind wie ihr und so weiter. Wenn hier steht, mein Verstand ist fruchtlos, dann heißt das, dass mein Verstand sich nicht multipliziert. Das heißt, du hörst vielleicht meine Worte, aber mein Gedanke kommt nicht rüber. Es bleibt ohne Frucht. Okay, er multipliziert sich nicht, der Gedanke. Er macht keinen Sinn für die Zuhörer. Und das heißt es nichts anderes. Genauso beim Segengewinn, wenn wir Früchte hervorbringen, heißt das, dass wir Menschen zu Christen machen. Dass wir Menschen so machen wie wir. Dass wir sie retten, dass sie auch den Heiligen Geist bekommen. Deswegen sagt auch Paulus zu Titus, mein Kind. Okay, weil das seine Frucht ist. Und das ist dieses Missverständnis, schon mein Geist versteht es. Hier sagt er nicht, dass mein Geist es nicht versteht. Sondern natürlich, wenn ich jetzt in einer Sprache rede, dann ist mein Verstand fruchtlos, weil es nicht multipliziert wird, dieser Gedanke, ich verstehe den nicht. Aber ich selber verstehe ihn natürlich. Was würde das bedeuten? Paulus sagt, ja, rede einfach irgendwas, ohne dass du es verstehst. Glaubst du wirklich, dass Paulus das gesagt hat, dass er das gelehrt hat? Das steht hier nicht, nirgendwo. Sondern mein Verstand wird niemandem helfen, sagt er. Mein Verstand wird niemandem erbauen, sagt er. Mein Verstand wird niemandem trösten, sagt er. Mein Verstand wird ohne Frucht sein. Das heißt es und nichts anderes. Es hat nichts mit mystischen, komischen Dingen zu tun, die dein Gehirn sich abdrehen und dann, wo ich Dinge dann sage, die ich gar nicht verstehe. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Wie wenn ich jetzt, wie gesagt, auf Arabisch irgendwas sage, ja, dann hätte mein Verstand, meine Idee, die ich euch mitgeben möchte, hätte keine Frucht. Für mich vielleicht schon. Ich habe was davon. Wenn ich in meiner Sprache bete, dann erbaut mich das natürlich. Auf jeden Fall, sagt er, wenn eine Sprache redet, erbaut sich selbst. Okay? Das heißt, in einer Sprache beten, die du verstehst, natürlich erbaut dich das. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du dann irgendwelche komischen Wörter sagst, die du selber nicht verstehst. Vers 15. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten. Damit diese Phrase, wie wir vorher gesagt haben, was heißt mit dem Geist beten? Das heißt nichts anderes in einer Sprache beten. Wie in einer Sprache beten. Okay? Ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist, also Sprache, Lob singen. Ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Und das ist eine sehr wichtige Lehre, die wir hier rausziehen. Er sagt, wenn du es nicht verstehst, wie willst du das Amen sprechen? Dann stell dir vor, du verstehst etwas nicht, jemand betet irgendwas, du verstehst es nicht, sagst trotzdem Amen. Also zum Beispiel, ich gebe dir ein extremes Beispiel, jemand betet, hey, lass irgendwas Böses diesen Christen passieren. Und sagen wir so, ja, Amen, okay, Amen. Dann stimmst du dem zu. Okay? Du musst dir bewusst sein, Amen heißt ja, wahrlich, ich stimme dir zu. So ist es, so soll es sein. Okay? Wenn du etwas nicht hören kannst und nicht verstehen kannst, was ich damit sagen will, ist, sag nicht Amen. Sag nicht, und Kinder mögen das sehr oft, dass sie dann eben beim Gebet einfach Amen sagen, egal was. Die müssen das dann auch lernen und wir müssen es ab und zu auch mal lernen. Früher habe ich ab und zu mal Amen gesagt, obwohl ich nicht wirklich zugehört habe. Schau, wenn du zu müde bist, um zuzuhören, sag nicht Amen, weil du weißt nicht, was du da zustimmst. Du stimmst dem zu vor Gott, vor dem Herrn. Deswegen, wenn du es nicht hörst, lieber nicht Amen sagen. Es ist nicht unhöflich. Es ist nicht unhöflich, wenn du nicht Amen sagst. Einmal hat einmal ein Bruder in einer Kirche gebetet, ich weiß nicht mehr, was genau das Gebet war, aber es war sicher nicht der Wille Gottes. Und das habe ich dann einzeln nicht Amen gesagt. Und jeder hat es gewusst. Es ist nicht unhöflich, aber wenn du schief angeschaut wirst, du machst es nämlich vor dem Herrn. Du sagst Amen, ja, so ist es. Wenn der irgendwas gebetet hat, was nicht der Wille Gottes ist, dann machst du das vor dem Herrn und sagst, ja Gott, Gib ihm das, was ihm nicht zusteht. Du musst wirklich aufpassen, wo du Amen und Ja sagst. Vers 18. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Ich habe mir das mal ausgerechnet, was das heißt. 10.000 Wörter. Wie viele Wörter kann ein Mensch im deutschen Sprachraum in einer Minute sprechen? Ich habe mir mal Statistiken angeschaut, je nachdem 70 bis 120 habe ich gelesen. Nehmen wir mal an, es sind 120 Wörter, was schon sehr viel ist. Das sind sehr viele Wörter in der Minute. Und du rechnest es dann mal 10.000. Okay, also 120 Wörter mal 10, was sagt er? Mal einer, sagen wir eine Stunde. Nicht 10, mal eine Stunde sind 7.000 Wörter in einer Stunde. Also wenn du den Highspeed-Rekord brechen willst in Deutschland, wie schnell du reden kannst, dann schaffst du in einer Stunde 7.000 bis 8.000 Wörter. Und was sagt der Paulus hier? Er sagt, hey, lieber 5 Worte mit dem Verstand als 10.000 Worte in einer Sprache. Es ist viel mehr wert, diese 5 Worte zu sprechen und jemand versteht es, als 10.000 Worte zu sprechen, die keiner versteht. Oder vielleicht verstehst du ein einziges Wort, vielleicht verstehst du 5 Wörter davon. Okay? Also wenn du nur in Sprachen redest, wenn du nur in einer Fremdsprache redest, und ganz ehrlich, die heutigen Kirchen, ich meine, die versuchen das auch zu toppen, oder? Sein Logos und Nevma und die Shekinah Glory und was noch? Elohim. Nicht? Die versuchen das zu toppen, finde ich. Warum? Was willst du damit beweisen? Du wirst dann irgendwas dahergehen, was niemand versteht, und die glauben dann, boah, der muss sich auskennen. Der hat viel Wissen. In Wirklichkeit hat er noch nie die Sprache gesprochen. Er hat keine Ahnung davon. Was er macht, ist, er macht Bibleworks auf und schaut sich diese Erklärungen von seinen Kommentaren an, nicht? Und dann nimmt er, Elohim, okay, das sage ich auch, weil ich meine Herde verwirren kann. Ja, du willst sie nur verwirren, du willst nur so tun, als wärst du der Beste, als wärst du der Superheld, der Superman, und so tun, als wirst du Hebräisch sprechen, wirst du Griechisch sprechen. Oh, ich kann's, betet mich an, ja, schaut zu mir auf, fragt mich lieber, weil ich weiß es besser als ihr. Ja, ich kann's. Das ist das Ziel hinter dieser Agenda, zu sagen, ich will die Menschen lieber verwirren mit irgendwelchen Worten aus dem Hebräischen und Griechischen, damit sie ja nicht irgendwie zu mir dann kommen und mich fertig machen, weil ich weiß mehr als die. Ich weiß es besser. Ich komme einfach mit dem griechischen Wort. Wenn ich mein griechisches Wort, puff, halt den Mund, ja. Dann ein hebräisches, bumm, und halt den Mund. Ich weiß mehr. Hör auf, mich an Fragen zu stellen, okay? Ja, was heißt das? Hör auf, ich kann nicht griechisch. Das ist das Ziel dieser Agenda. Macht keinen Sinn. Hey, weißt du, was ich glaube? In deiner Predigt, wie es ausschauen sollte, 0 Wörter Hebräisch, 0 Wörter Arabisch, 0 Wörter Griechisch, sondern die Sprache, in dem Land, in dem du lebst, sollst du hundertprozentig in deiner Sprache reden in deiner Predigt. Amen. Und nicht irgendwie Menschen verwirren und verwechseln und dann weißt du selber nicht mehr, wo du warst bei der Predigt, okay? Weil du zu tief in dein Griechisches, in dein Griechisches hineingehst, ja? Vers 21. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Und eine praktische Anwendung auf diesen Vers ist Pfingsten. Die Juden, die nicht geglaubt haben, es sind sehr viele zum Glauben gekommen. Die Juden sind von aller Welt gekommen, um das Fest zu feiern. Sie haben dann diese Sprachen gehört, in ihren eigenen Zungen, in ihren eigenen Sprachen. Sie haben es verstanden. Okay? Und dann haben sie sich bekehrt. Also wir sehen in diesem Beispiel Apostelgeschichte 2, das sind wirkliche Sprachen. Kreta, Araber und so weiter und so fort. Das können keine mystischen Engelsprachen sein. Okay? Sonst würde diese Passage gar keinen Sinn machen. Die haben sich bekehrt, aber Gott hat zum Volk Israel in diesen fremden Sprachen geredet. Und das sind reale Sprachen. Und nicht wie die Elberfelder sagt, zabla zab, kabla kab. Das sind wirklich reale Sprachen. Und Vers 22 sagt er dann, darum dienen die Sprachen als ein Zeichen. Und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und das ist ein sehr wichtiger Vers. Für wen sind die Sprachen? Für die Gläubigen oder für die Ungläubigen? Für die Ungläubigen. Sagt er hier, die Sprachen sind ein Zeichen für die geretteten Christen in einer Kirche, die gläubig sind? Sagt er nicht. Ich meine, das ist doch ein so klarer Vers, wieso wir nicht in Sprachen reden sollten in der Kirche, weil die Sprachen dienen in diesem Event, in Apostelgeschichte Kapitel 2, als Zeichen für die Ungläubigen. Okay? Und zu Pfingsten waren es Ungläubige. Sie waren nicht gläubig, sie wussten nicht, wer der Messias ist. Sie haben wahrscheinlich teilweise nicht geglaubt, ich kann es jetzt nicht im Detail sagen, aber sie haben es gehört, sie sind gläubig geworden. Sie haben es verstanden in ihren Sprachen, sind gläubig geworden und wurden dann getauft. Das ist die erste Frage, die ich immer, oder zweite Frage, die ich immer stelle, wenn ein Pfingstcharismatiker Mönch, will ich sagen, ja, zu mir kommt und sagt, sprichst du in Sprachen? Sprichst du in Sprachen? Hast du den Heiligen Geist? Du sprichst nicht in Sprachen? Du kannst dich gerettet sein, oder? Es gibt übrigens eine Extremität. Lass dir das nicht einreden, das hat nichts damit zu tun, ob du gerettet bist oder nicht. 1. Korinther Kapitel 12 steht, dass jeder seine Gabe hat. Paulus sagt, reden alle in Sprachen? Hey, ich bin mir sicher, einer von euch, oder den ihr vielleicht kennt, redet sicher nur Deutsch. Ich kann auch viele nur Deutsch reden. Ja, das heißt nicht, dass sie nicht gerettet werden können. Nur weil diese Gabe nicht hat, viele Sprachen zu lernen, oder speziell jetzt vor 2000 Jahren, dass Gott ihm diese Gabe schenkt, dass auf einmal das Gesagte sich in eine andere Sprache verwandelt, die man versteht. Nur weil du das nicht gehabt hast vor 2000 Jahren, heißt das nicht, dass du nicht gerettet werden kannst. Dass du nicht ein Christ sein kannst, dass du nicht Gott dienen kannst. Es gibt wirklich Menschen, die sind nicht begabt mit Sprachen. Das ist überhaupt keine Schande. Aber du hast den Heiligen Geist nicht, wenn du sagen würdest, nicht? Das sagen sie dann. Okay, die Sprachen sind aber ein Zeichen der Ungläubigen. Was sagst du jetzt? Keine Ahnung. Aber diesen Wert lassen sie mal aus. Wenn du mit ihnen redest und versuchst, Vers 22 herzunehmen, hey, schau her, die Sprachen sind für Ungläubige. Bist du ungläubig? Nein? Okay, aber dann ist das nicht für dich. Okay? Du brauchst es nicht. Vers 23. Ich komme jetzt schon langsam zum Schluss. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige und Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagten, es kämen Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Ganz ehrlich, also ich möchte nicht in ein Lokal gehen oder in eine Kirche gehen, wo eine andere Sprache geredet wird. Ich habe nichts davon. Ich glaube, keiner von uns würde das. Wer würde einfach spazieren gehen und da ist irgendeine, vielleicht eine Vorlesung, ja, irgendeine Kundgebung und die reden gerade in Persisch. Ich liebe Persisch. Persisch ist eine wunderschöne Sprache. Ja. Ist eine germanische Sprache, ist wunderschön. Ich kann es leider nicht. Aber du hörst es dann in Persisch, es hört sich so flüssig an, nicht? Wie wenn sie singen würden. Nicht? Und es hört sich zwar gut an, aber ich verstehe es nicht. Geh es einfach weiter. Da will keiner hin. Wenn du die Sprache nicht sprichst, gehst du weiter. Und wer würde bitte schon in eine Kirche gehen, wenn ich eh schon weiß, serbische Kirche. Kann ich Serbisch? Nein. Naja, wie soll ich dorthin gehen? Vielleicht höchstens, wenn ich jemanden kenne, wenn ich ihm einen Gefallen tun möchte. Okay. Einmal bin ich in eine afrikanische Gemeinde gegangen und ich dachte, die reden Englisch. Und ich bin nur reingegangen und das war schon in Englisch, aber das war ein anderes Englisch. Ich habe nicht so viel verstanden, ehrlich gesagt. Das He wird zu She, das She wird zu He und was jetzt? Entscheide dich, weißt du? Geht sich nicht mehr aus. Und einiges habe ich schon verstanden, aber ich würde da nicht mehr hingehen. Es ist einfach viel zu schnell, es ist viel zu laut, ich komme da nicht mit. Ja? Und auf einmal, wenn dann Frauen aufhören zum Predigen, dann musst du auf jeden Fall laufen. Ja? Weil, so tun das wären sie Männer. Die schreien ja dann genauso wie die Männer. Ja, das ist unglaublich. Also, gegen die Natur. Aber ganz ehrlich, du willst doch nicht in eine Kirche gehen, wo du nicht einmal die Sprache verstehst. Was machst du dort? Du willst dich dort hinsetzen, dich langweilen, vor allem ein Unkundiger. Sagen wir, jemand sieht dieses Schild, Baptistenkirche, zuverlässiges Wort. Der wird sich denken, das muss Deutsch sein. Da steht eben Deutsch oben, nicht? Und der kommt dann rein und auf einmal hört er, von mir aus, du sprichst Griechisch, Griechisch von mir aus, ja? Und er versteht nichts. Und denkt er sich, ich bin am falschen Ort gelandet, zur falschen Zeit. Ja, wieder raus. Ja, also, und das steht auch hier, nichts anderes. Wenn aber alle weissagten, und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt und von allen erforscht. Das bedeutet, wenn dieser verrückte Pastor da vorne steht und Schabaraba macht, es kommt ein Unkundiger herein, der würde sagen, du bist verrückt, du bist von Sinnen. Ja, es ist nicht so, dass er so nur eine andere Sprache redet. Das sind wirklich verrückte Dinge, die er macht, extra noch. Ja, nicht nur, dass er Chabaraba macht, sondern er tanzt vielleicht, das Holy Laugh da nicht, dann lacht er auf einmal und oder liegt am Boden auf einmal und was weiß ich was. Das ist noch viel schlimmer, als nur in einer Fremdsprache zu reden, die der Unkundige nicht versteht. Okay? Dann wieder außerdem noch, wie sich denken, was sind die Christen? Was sind die Christen? Ich will mit den Christen nichts zu tun haben. Das sind Verrückte. Ja? Die tanzen da herum und schmeißen mit irgendwelchen Dingen herum. Ja? Und mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Du verhärtest Menschen dadurch, du kriegst ein schlechtes Bild über das Christentum dadurch. Ja? Und zweitens, wenn es aber verständlich ist, schau, dann würde ich gerne dort sitzen. Ich würde gerne wissen, okay, was hat er zu sagen? Was ist das Evangelium? Er redet die ganze Zeit von Evangelium. Was ist das überhaupt? Und nach dem Gottesdienst stellt er sich zu irgendeinem dazu und fragt ihn, hey, du, erklär mir doch das Evangelium, von dem der Pastor oder von dem der Prediger da geredet hat. Und du erklärst es ihm, dann wieder gerettet. Das hat Sinn, das macht sie, das ist wunderbar, wenn sowas passiert. Im letzten Vers, Vers 25, den wir heute anschauen, und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wir dürfen zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich bitte für die verlorenen Schafe der Finsternis. Ich bete, dass sie aufmerksam werden, dass sie aufwachen, dass sie nach der Wahrheit suchen, dass sie das richtige Evangelium hören und gerettet werden. Ich bete, Herr, auch, dass du das Segen mit nachher segnest, dass du Menschen rettest, du Hund, dass wir sie erreichen können, dass offene Herzen auf der Straße sind. Und ich bete auch für die Kirche, die du hier installiert hast, Herr. Ich bete, dass diese Kirche wächst, dass mehr Leute dazukommen, dass mehr Sinngewinnen passiert, dass mehr Gemeinschaftszeit ist, ja, dass du das Ganze fortsetzt, dass du das aufbaust, dass du deinen Segen auf diese Kirche legst, ja, dass wir einander auch lieben, dass wir einander auch dienen können. Und ich bete, Herr, dass du uns leitest. Im Namen Jesus, Amen. Wir singen noch ein Lied.